Hi, ich bin Olaf Mörk und Gründer von Mörketing. Heute erfahrt ihr wichtige Tipps und Insider aus meinem ganz neuen Survival-Buch Proaktive Marketing- und Vertriebsimpulse. Du willst Erfolg in diesen turbulenten Zeiten? Na, dann gibt's jetzt jede Menge auf die Ohren. OMT.
Einmal brauche ich das Dream Team, um überhaupt eine Strategie zu entwickeln. Jetzt, was ist das Dream Team? Marketing und Vertrieb, die sich immer noch hakeln. Und da wird aber einer immer wieder vergessen. Und da weise ich auch im ganzen Kapitel drauf im Buch hin, weil das ist der CDO. Es ist der Chief Digital Officer.
Herzlich willkommen zum OMT Online Marketing Podcast mit Mario Jung.
Hallo Olaf, schön, dass du da bist. Olaf, Hand aufs Herz. Hast du das Gefühl, dass die Herausforderungen im Marketing und Vertrieb, zwei Bereiche, die manchmal nicht so grün miteinander sind, immer schwieriger werden?
Hi Mario, vielen Dank für die Einladung. Ja, so schwer war es ja noch nie. Das höre ich seit gefühlt über 25 Jahren, seit ich für Marketing und Vertrieb tätig bin. Also ist gar nicht so neu, diese Aussage. Und gleichzeitig werden aber wichtige Themen, das ist mir aufgefallen, die werden einfach auf die lange Band geschoben nach dem Motto, das hat ja noch Zeit, das Ganze. Aber bei der Digitalisierung, da gilt eben die knallharte Regel, wer mit der Zeit geht oder wer nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit. Das ist schon über 2500 Jahre alt, diese Regel, sage ich. Die kommt von einem Heraklit von Ephesus, von einem Philosophen und ist schon uralt. Also scheinbar gibt es schon immer diese turbulenten Zeiten und jede Menschheit empfindet ihre Zeit als besonders hektisch und turbulent. Ich sage, da kommt es eben drauf an, auch neue Strategien zu finden. Und ich behaupte sogar, es war noch nie so einfach, um an Kunden zu kommen. Wir haben ja Social Media, wir haben die KI, wir haben MarTech, wir haben Content Marketing, wir haben Gestaltungspsychologie. Wir haben so viele Möglichkeiten. Das sind enorm viele Chancen, die sind einfach umsetzbar. Und jetzt beginnt einfach eine neue Ära für Marketing und Vertrieb.
Für die Hörer vielleicht, Olaf und ich, wir kennen uns aus einem Vorgespräch, aber eigentlich kannten wir uns vorher nicht. Und ihr wisst, meistens sind bei mir im Podcast Leute, die ich schon ein bisschen länger kenne. Warum habe ich ihn eingeladen? Er hat ein Buch geschrieben zum Thema proaktive Marketing- und Vertriebsimpulse. Das ist ja auch der Titel, den wir heute gewählt haben hier für den Podcast. Es wurde mir empfohlen, ich habe mal reingeschaut, ich habe es nicht komplett gelesen, aber das, was ich gelesen habe, hat mir gefallen. Da habe ich gedacht, komm, das Thema Marketing und Vertrieb, das ist eigentlich immer präsent. Olaf hat es ja eben bestens beschrieben. Hilf mir doch mal, was war für dich, oder du hast ja schon gesagt, du bist schon ein bisschen länger in dem Thema drin, aber was war jetzt der Auslöser für dich, darüber auch ein Buch schreiben zu müssen oder zu wollen?
Also es gab nicht den klassischen Auslöser, aber einer der wichtigsten Auslöser war, ich habe mal eine Studie gelesen und die ist von Forrester und die behauptet, dass 65% der vom Marketing erstellten Unterlagen vom Vertrieb quasi gar nicht beachtet werden, also im Papierkorb landen. Das ist ziemlich hart.
65%.
Ja, 65%. Und warum? Zu viel Marketingunterlagen, die bieten keinen Mehrwert, die zahlen nicht auf die Kundenreise ein. Und da habe ich gedacht, boah, das ist eine gewagte Aussage. Dann habe ich noch weiter recherchiert, bin dann auf Studien gestoßen, die behaupten 80%, 85%, ist ja egal. Auf jeden Fall behauptet jede dieser Studien, über die Hälfte, was Marketing erstellt, wandert in der Tonne beim Vertrieb. Und das ist echt eine harte Ansage. Und da sage ich mir jetzt als Marketing-Mensch und viel Marketing-Blut im Herzen, was sagen denn erst die Kunden, wenn schon der eigene Vertrieb das überwiegend ablehnt, was sagen die denn erst? Und da gibt's natürlich noch die Silo-Denke, wir hatten es ganz kurz, zwischen Marketing und Vertrieb und die müssen, sagen wir mal, zusammenarbeiten. Die sind ja mehr oder weniger jetzt inzwischen in so einem Art Survival-Camp. Es sind immer mehr Dinge wie KI, was plötzlich hochpoppt an Themen und das muss ja gemeinsam auch gelöst werden. Es kann auch nur gemeinsam gelöst werden. Und die beiden erleben gerade den stärksten Wandel ever, also so viel gewandelt hat sich noch nie, auch in meinen Zeiten noch nie, wie die letzten paar Jahre. Und deshalb sind auch sehr smarte, einfache Strategien nötig, um überhaupt noch ein Gehör bei der Zielgruppe zu finden, weil es wird immer schwieriger. Man will ja schließlich relevante Leads irgendwie bekommen und die letztendlich Umsatz dem Unternehmen wieder zugutekommen lassen. Deshalb habe ich dann mir gesagt, jetzt schreibst du mal ein Buch, was du jetzt daraus erfahren hast, vor allem mit ganz neuen Methoden und Impulsen, um die Wettbewerbsfähigkeit wieder aufzusatteln, um die zu stärken. Und mir ist ganz, ganz wichtig dabei, einen Blick nicht über den Tellerrand, sondern weit, weit über den Tellerrand hinaus, damit man nicht an dem erstickt, was auf dem Teller als Essen angeboten wird, dass man da nicht überfordert wird von dieser Situation.
Also das Thema Marketing und Vertrieb, dass die teilweise nicht gut zusammenarbeiten oder noch schlimmer, sich teilweise auch die Schuld zuschieben, wenn irgendwo es nicht funktioniert. Also meistens wird ja gemeckert, wenn irgendwas nicht so gut ist. Entweder motzt der Vertrieb, dass die Leadqualität nicht gut genug ist oder das Marketing nicht genug Input bekommt, um auch zu wissen, was ein Sales Qualified Lead vielleicht dann am Finale auch ist oder dass halt Metriken nicht richtig ausgetauscht werden, wie auch immer. Das ist jetzt ein Thema, das haben wir schon relativ häufig hier auch mal besprochen. Wenn ich jetzt diese Zahlen höre, 65%, 80%, lass es von mir aus immer über 50% sein. Wenn man da tiefer reinschauen würde, ist ja nicht nur das Potenzial mehr zu verdienen, auch allein die Kostenersparnis, die man antreiben könnte, weil man ja einfach vieles nicht mehr produzieren müsste, was da ja auch von der Arbeit drinsteckt in diesen Materialien. Allein aus diesem Grund könnte es ja sinnhaft sein, noch tiefer reinzuschauen, inwieweit die Zusammenarbeit überhaupt Sinn macht, oder?
Ja, auf jeden Fall. Und die Zusammenarbeit, die ist, sagen wir, elementar auch wichtig. Und wie du sagst, es wird über die Hälfte in Papierkorb gearbeitet, wenn die andere Seite das nicht mal akzeptiert und sagt, das ist falsch, was ihr da macht, ist ja nicht, weil die es nicht akzeptieren wollen, sondern die akzeptieren es nicht, weil es nicht aus deren Sicht für den Kunden taugt, dann ist es natürlich schwierig, weil der Vertrieb ist natürlich auch eine Zielgruppe, also nicht nur die eigentlichen Kunden oder zukünftigen Kunden, sondern der Vertrieb ist auch eine Zielgruppe vom Marketing und die müssen miteinander klarkommen, die müssen miteinander tolle Aktionen machen, tollen Content schürfen und diese Ergebnisse natürlich auch wieder an die Zielgruppe entsprechend ausspielen. Sonst haben alle Beteiligten ein Problem und Kosten, denke ich mal, möchte jeder sparen, gespart wird oft am falschen Ende. Aber man könnte ja einfach mal drauf schauen, ja, wie kann ich denn das Ganze effizienter bekommen? Da muss ich nämlich null Budget einsparen.
Du hast eben gerade gesagt, dass sich jetzt gerade das Marketing radikaler wandelt, als so in deiner ganzen Zeit, in der du aktiv bist. Du hast jetzt gesagt, du warst 25 Jahre, hast du, glaube ich, vorhin gesagt, bist du schon aktiv in dem Thema. Jetzt oder meinst du jetzt so in den letzten 1, 2, 3 Jahren? Würde ich vielleicht nochmal die Rückfrage stellen, weil ich frage direkt, weil das Thema KI, und da werden wir später bestimmt auch noch drüber reden, das Thema KI ist ja jetzt seit November 22, glaube ich, so präsent. Also es gibt schon länger, aber seit ChatGPT rausgekommen ist, ist es natürlich viel mehr in den Hype gewandert, also sprich mehr in das Bewusstsein der Leute oder zumindest der Online-Marketer. Warum oder woran machst du das fest?
Also ich behaupte ja, dass ich in 5 Jahren, gerechnet jetzt vor 2 Jahren, ich habe es ja schon vor ein paar Jahren behauptet, das Marketing und der Vertrieb radikaler wandeln als in den letzten 25 Jahren. Jetzt, woran kann sich das Ganze, ja mal, sagen wir, auch Beweis führen? Jetzt nehme ich mal, was jeden betrifft, ist unser Wissen. Also wir gehen zur Schule, lernen ein bisschen was, dann haben wir einen Job oder Studium. Also wir bauen ja unser Wissen immer mehr auf und irgendwann sind wir oben an unserem, sagen wir, Wissenslevel angelangt. Und wenn wir jetzt nichts mehr machen würden, dann gibt es auch wieder ganz viele Studien und ich denke auch, das ist realistisch, dass jedes Jahr 10% unseres Wissens schlichtweg veralten. Also die sind unbrauchbar wertlos. Es ist einfach nicht mehr gültig, dieses Wissen. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, dass es jedes Jahr 10% sind, kann man einfach nachvollziehen beim auch Online-Marketing-Manager, beim IT-Experten, Steuerexperten, da sind die 10% eher niedrig, also es sind mal zwischen 8% und auch 15%. Und wenn das so schnell veraltet, sind es ja in 3 Jahren 30%. Also das heißt, 30% meines Wissens sind weg. Ich könnte ja dann gar nicht mehr meinen Job richtig machen. Da wird schon irgendwann gefährlich, wenn ich mich nicht weiterbilde. Daher gut bei diesen Podcasts, da ist ja auch eine Weiterbildung sehr, sehr einfach möglich. Und wir haben jetzt auf der anderen Seite das Wissen, was immer wertloser wird, weil eben, ich muss es ständig erneuern, das Wissen, haben wir eine unheimliche Zunahme der Intelligenz bei den Suchmaschinen. Du hast gerade gesagt, zum Beispiel ChatGPT. Ich denke, Google wird es in 4, 5 Jahren in der Form auch so nicht mehr geben. Es wird alles mehr so in die Richtung, wie wir es jetzt mit ChatGPT erleben, sich weiterentwickeln. Und die sind extrem intelligenter geworden. Das heißt, die wollen nur noch Top-Content haben und wir haben es vorher gehört, die Zahl vom Vertrieb, dass der den Content vom Marketing quasi ablehnt, überwiegend ablehnt, weil er sagt, das ist kein Top-Content und das machen die Suchmaschinen natürlich auch und noch krasser als der eigene Vertrieb. Die sagen, ich brauche Top-Content, ich brauche hochrelevanten Content, sonst spiele ich den nicht aus. Das ist mal das eine, mit dem wir uns beschäftigen müssen, also bauen eine komplett neue Content-Strategie. Dann haben wir inzwischen über 11.000 Marketing-Technologien draußen, die wir einsetzen können. Eine davon wäre zum Beispiel Beispiel ChatGPT, um quasi unseren Marketing-Job zu machen. Und GPT ist nur ein kleines Beispiel für die Veränderung. Ist die KI, wie du auch gesagt hast, ist schon uralt, ist sogar älter als ich schon die ersten KI-Anfänge. Und erst vor anderthalb Jahren ist es zum Fliegen gekommen. Und gibt es auch eine total interessante Seite. Ich nenne es mal einfach den Namen. Will Robots Take My Job? Das ist eine Seite, da kann man seinen eigenen Job eingeben. Habe ich mal eingegeben, zum Beispiel Taxifahrer. Und das ist so ein Programm, man darf es auch nicht hundertprozentig ernst nehmen, man muss es auch hinterfragen, was es für Ergebnisse liefert. Aber da kommt zum Beispiel, ja, die würden überwiegend Probleme bekommen in der Zukunft mit ihren Jobs. Da kann man auch eingeben, Marketingposition, habe ich auch schon gemacht. Da sieht es relativ gut aus, also oder sogar gut aus, kann man sagen. Das ist eine sehr interessante Seite. Wir haben einfach komplexe Zeiten, die sind komplexer geworden durch Umstände, die ums herum sind, wie ja, Corona haben wir alle, die Digitalisierung, die Inflation und so weiter und so fort. Das sind ja riesen Einflussfaktoren, die einen großen Big Change auslösen. Dieser spiegelt sich wieder im Ändern der Kundengewohnheiten. Ganz kleines Beispiel, erst vorgestern in der Zeitung gelesen, die Leute gehen weniger essen, weil die Inflation quasi ihr Geld etwas auffrisst. Und die Kundengewohnheiten ändern sich in allen Bereichen. Das heißt aber auch, dass sich die Marketing-Vertriebsstrategien auf diese geänderten Kundengewohnheiten anpassen müssen. Also die müssen da sich drastisch drauf einstellen. Und auch die MarTech hat dazu viele, viele Möglichkeiten, diesen, ja, sagen wir, Änderungswandel entgegenzutreten.
Ich habe mir gerade die Seite mal parallel angeschaut. Also ja, guckt euch das mal an. Wir stellen die URL zu der Seite mal in die Shownotes. Könnt ihr euch mal selbst euren Job eingeben und gucken, was dabei rauskommt. Dann lasst uns doch mal bei diesem Thema KI bleiben. Ich sage immer, die letzten Wochen schon kein Podcast mehr ohne KI-Frage. Heute habe ich ein paar mehr dazu, weil ich glaube, dass das ein ganz, ganz sinnvoller Bereich ist. Aber wie beurteilst du die zukünftige Entwicklung der KI? Siehst du es eher als Gamechanger oder Showstopper für den Bereich Vertrieb und Marketing?
Das sage ich mal beides. Und da muss ich jetzt juristisch antworten. Es kommt darauf an. Es kommt eben darauf an, was man aus der KI macht. Es ist ja, wie gesagt, nichts Neues. Und die KI war immer so eine Art Sorgenkind, also schon seit vielen Jahrzehnten ein Sorgenkind, weil keiner wusste, was man mit der KI anfängt. Das ist heute unglaublich, aber es ist 3 Jahre her, da wusste keiner, ja, KI, was machen wir denn mit der? Brauchen wir eigentlich nicht, Hype-Thema und wieso investieren die dort Milliardenbeträge? Aber KI ist ganz schön seit ChatGPT zum Game-Changer geworden, weil es einfach mehr Sichtbarkeit bekommen hat. In den Medien, also mich hat fast der Schlag getroffen, als ich vom Jahr das erste Mal in der Tagesschau gesehen habe, dass die über ChatGPT berichten. Und ich dachte, was, seid ihr endlich aufgewacht, dass es da was gibt, sowas wie KI. Und jeder kann jetzt damit auch, ich nenne es jetzt mal herumspielen, natürlich auch das ernsthaft anwenden. Und KI-Potenzial ist enorm, also es ist fast unerschöpflich, sage ich jetzt mal. Aber es kann natürlich auch ein Riesen-Showstopper sein. Und das ist die Balance zwischen Fortschritt und Kontrolle zu wahren. Jetzt mal als Beispiel vielleicht China. Die haben ja auch so wie WeChat heißt das Programm, das alles, das ganze Leben beeinflussen. Es ist hoch KI gesteuert. Die EU, die hat eine ganze Lawine losgetreten von Verordnungen, von Gesetzen. Mit der KI weiß man gar nicht, was rauskommt. Eigentlich ist schon zu spät. Ich sage, die KI ist wie so ein Schneeball, der ins Tal rollt. Da haben wir schon eine riesen Lawine und die halten ein paar Gesetze nicht auf. Denn deswegen, wie soll das auch funktionieren? Wir kennen es auch von anderen Gesetzgebungen. Alles äußerst schwierig und die KI ist ja hochkomplex. Wenn ich jetzt mal auf die Welt schaue ich nochmal als Thema, auch für alle, die sich damit beschäftigen dürfen. In China, da steckt ja das Wort schon fast drin, KI, China, ist KI auch schon längst ein Schulfach. Also wie bei uns Mathe, Deutsch, KI haben die halt. Und KI ist dort ein Riesenthema. Die haben ganze Städte, die sich mit KI beschäftigen. Die wollen die Nummer 1 werden, haben auch großes Potenzial dazu. Und da ist die KI mit Sicherheit ein Gamechanger. Bei uns wird es gerade schwieriger mit der KI, da wird sehr viel diskutiert über Rechtliches, was auch seinen Sinn hat in gewissen Bereichen. Und es gibt auch ganz neue Bereiche in KI, die sind noch gar nicht so bekannt für Marketing und Vertrieb, zum Beispiel der Holographie, ganz, ganz neues Thema. Da habe ich jetzt vor ein paar Wochen Prototypen testen dürfen, deshalb erwähne ich es jetzt mal, das ist sowas von abgedreht, also ohne KI wird es gar nicht funktionieren. Da durfte ich zum Beispiel Zahnarzt spielen, habe so einen Bohrer gehabt, der war also physisch, da habe ich ihn in die Hand genommen und konnte dann virtuell an einem Hologramm ohne Brille wohlgemerkt Also braucht er nicht diese störende Brille. Der schwebt vor einem den Zahn reparieren. Also ich habe das so probiert, eine Zahnfüllung. Zum Glück war es ein Hologramm und kein echter. Das wirkt völlig realistisch, das Ganze. Das schwebt vor einem so rum, sage ich jetzt mal, wie im Science Fiction. Sieht man ja manchmal diese Holos, die da vor irgendwelchen Geschäften Werbung machen. Also das gibt es schon. Und da ist KI ein riesen Game Changer auch. Weil ohne diese KI wird es gar nicht möglich. Dann habe ich auch noch so einen PC-Chip dürfen löten. Die sind ja so klein, da sieht man nicht mal mit einer Lupe irgendwie richtig viel. Und das Hologramm, das konnte ich vergrößern vor mir. Das war also fantastisch, war auch ganz, jetzt noch ganz geflasht von diesem Erlebnis. Und das sind Dinge, die sich da entwickeln, auch im Film. Also da hat auch Filme umgerechnet von 2D auf 3D. Das kann man vergleichen mit dem Effekt. Das ist auch erstaunlich. Wie wenn ich jetzt aus dem Fenster rausgucke. Also da ist ähnlich gut, dieser Effekt schon. Und der wird auch über die KI errechnet. Da habe ich auch gefragt, wie funktioniert das? Das kann doch nicht aus 2D, 3D machen. Also, ja, da steckt viel KI dahinter und viel Rechenzeit und so weiter. Und also schon beeindruckt, was da so alles geht inzwischen.
Ja, spannend, ganz spannendes Thema. Welche zusätzlichen Chancen siehst du aktuell in der KI?
Also ich sehe die KI derzeit so ein bisschen als die eierlegende Wollmilchsau. Also man kann es für ganz viel einsetzen. Und nehme ich jetzt nur mal ein paar Beispiele, weil es einfach zu
viel gibt. Ich habe immer so das Gefühl, dass gerade die Grenzen offen sind. Also dass man gar nicht so richtig weiß, was kommt nächste Woche um die Ecke, was denn jetzt noch gelöst werden und so weiter. Ich muss da ganz kurz mal einhaken. Ich weiß gar nicht, ob ich das so kann, weil ich nicht gerade weiß. Vielleicht erzähle ich das in einem der Folge-Podcasts dann mal. Aber wir haben am 29.02., da ist leider dieser Podcast noch nicht online. Das heißt, wenn ihr das jetzt hört, dann ist leider diese Show schon vorbei. Aber unsere Tool-Konferenz hat eine Keynote vom Kai Spriestersbach. Vielleicht habt ihr es auf LinkedIn bei mir gesehen. Die heißt Hosen runter. Den genauen Titel kenne ich nicht, aber der forscht in dem Thema KI. Erzählt mal, wie die Tools wirklich aufgestellt sind und was da wirklich dahinter steckt und so weiter. Es ist leider ein Format, das wir nicht aufnehmen. Das heißt, ich kann euch nicht im Nachgang, weil er möchte diese Keynote noch auf vielen Veranstaltungen halten, deswegen haben wir auch vereinbart, dass die nicht aufgenommen wird. Es ist jetzt ein bisschen die Nase lang machen, aber nicht mehr zeigen dürfen. Heißt aber für mich als Quintessenz, also ich werde dann in irgendeinem der Folge-Podcasts mal sagen, was dabei rauskam, dass aber da halt auch viel mit KI geworben wird, wo gar keine KI dahinter steckt, so richtig. Jetzt sagst du Zusatzpotenzial, ich habe dich jetzt total unterbrochen, tut mir leid dafür, aber
das war ja wichtig.
Ich glaube, es ist ein wichtiger Punkt jetzt gerade, dass man, und vielleicht kannst du auch nochmal drauf eingehen, wie du das siehst. Ich meine, momentan ist KI das große Werbethema, aber manchmal habe ich das Gefühl, da ist eigentlich gar keine KI drin. Was ist denn eigentlich KI? Und momentan kommt alles so um die Ecke und gefühlt ist alle Grenzen offen.
Ja.
Aber ja, wo siehst du die zusätzlichen Potenziale? Sorry nochmal.
Nee, gar kein Problem. Also ich sehe es als eine Art Megasparschwein, glaube, da sind wir stehen geblieben. Und zwar, man kann Zeit, Geld und Ärger sparen durch die KI und zwar ohne Ende. Dann sehe ich es auch noch nicht, dass es die ganzen Kreativen ersetzt. Es wäre furchtbar, ich bin ja auch kreativ oder mein Herzblut schlägt ganz stark für die kreativen Branche. Es ist aber ein Top-Sparringspartner. Also ich kann das nehmen zum Texten. Ich lege meinen Text vor und sage, mach noch 3 Vorschläge draus und verbessere das wieder. Aber da ist ja der Mensch genauso wichtig wie vorher. Und das bleibt dann auch wichtig, sage ich jetzt mal. Und vor allem ist die KI auch günstig, oft kostenfrei, sage ich jetzt mal. Es entwickelt sich sehr schnell weiter, auch im Angebotswesen, wenn Firmen ihre Angebote machen. Da kann es enorm viel stupide Sachen wegwuppen, sag ich mal, da wäre ich auch froh, wenn das mir die KI macht, sag ich nur, die 3 Fakten haben sich geändert, mach mal das Angebot und zack, ist es da. Dann für die ganzen Webshops wird es zum Beispiel eine riesige User Experience geben, wie noch nie. Also da hat KI tolle Möglichkeiten, auch im E-Mail-Marketing oder im Bereich der Chatbots. Wir haben damals die mit ersten Chatbots entwickeln dürfen. Das ist schon über 25 Jahre her, als wir die ersten Chatbots ins Leben gerufen haben. Es war damals für die Firma Leitz mit diesen Aktenordnern, also ein quasi klein sprechenden Avatar war das damals schon. Und diese wandeln sich jetzt langsam zu Avataren, diese Chatbots, immer stärker bis hin zum virtuellen Influencer. Und da wird es natürlich hochspannend, wenn diese Dinge jetzt zum Tragen kommen, weil es kommt immer mehr auch ja ganz neue Technologien. Man hat schon die Avatare auch schon ewig in irgendwelchen Computerspielen gesehen und werden die jetzt mit der Zeit langsam ja, selbstständig mit eigenen Charakteren, die man vorher füttern kann. Und die kann man dann quasi beauftragen.
Ja, mega spannend. Also das Thema KI, da kann ich mich ja auch echt lange mit, also das klingt total bescheuert. Ich sage in meinem Podcast immer, dass ich eigentlich mich selbst gar nicht so viel mit dem Thema beschäftige und mein Team eher sich damit beschäftigt. Aber ich finde es natürlich trotzdem immer wieder spannend und inspirierend, darüber zu reden. Gefühlt bin ich strategisch oder vor allem, was so die Glaskugel. Also wie oft habe ich schon drüber geredet, was könnte noch kommen und so weiter. Und da habe ich Gefühl, ich bin total gut abgeholt, was da uns noch erwartet. Aber bedienen können das 1 Million Menschen besser als ich, weil ich einfach, ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal ChatGPT aufhatte, weil für meinen Job habe ich nicht so viele Ansatzpunkte tatsächlich, wo es mir etwas bringt. Zumindest glaube ich das. Aber ich finde es mega spannend. Ich könnte ewig lang darüber diskutieren. Lass uns mal zurückkommen zum Thema, ein bisschen von der KI weg, ein bisschen mehr in das Thema Vertrieb. Und da vor allem, viele machen ja Vertrieb, um zu wachsen. Ich bin da so ein bisschen zwiegespalten. Wachstum ist nicht immer alles. Aber auf der anderen Seite, in bestimmten Situationen macht Wachstum ja schon Sinn. Also wenn ich jetzt, keine Ahnung, investorengetriebene Unternehmen, Börse und so weiter, da wird ja immer über Wachstum geredet und Potenziale und so weiter. Wenn ich jetzt ein kleines Unternehmen bin, kann es auch Sinn haben. Ich kenne eine Menge Agenturen, die auch sagen, wir wollen gar nicht mehr wachsen. Wir haben jetzt gerade ein richtig cooles Leben, es ist ein ruhiges Fahrwasser, wir haben alle eine coole Work-Life-Balance. Wir wollen gar nicht wachsen. Gehen wir aber mal davon aus, dass ein Unternehmen wachsen will. Wir sind aktuell so in turbulenten Zeiten. Welche im besten Fall einfache Strategien empfiehlst du für Wachstum in Klammer und Erfolg?
Ja, es muss vor allem, wie du sagst, einfach sein, weil sonst fängt man meistens mit der Strategie gar nicht an. Also man hat schon gar keinen Mut, diese Strategie zu erstellen. Und jetzt mal vielleicht ein ganz einfaches Beispiel dazu. Ich muss die Umstände erkennen. Wir haben ja vorher schon viele gehört. Nehme ich jetzt einfach mal Corona, weil es jeden betroffen hat. Da gab es Lockdowns. Und jetzt nehme ich mal den Vertrieb. Da habe ich zweierlei Kunden gehabt. Die einen haben resigniert. Der ganze Fuhrpark vom Vertrieb stand still. Die haben keine Online-Meetings gemacht, nichts. Die haben das wollen aussitzen. Das war natürlich tödlich. Und die anderen haben einen hybriden Vertrieb aufgestellt und die stehen heute besser da als vor dieser Krise. Also ich muss aus der Krise quasi was Gutes ziehen. Und wenn ich jetzt die Probleme, die ich immer wieder mal bekomme, das ist normal im Geschäftsleben, sage ich jetzt mal, wer da ohne eine Strategie rumdriftet, da wird schon gefährlich. Deshalb frage ich auch immer mal wieder, wenn ich in ein Unternehmen reinkomme, ja, habt ihr denn eine Strategie? Dann heißt jedes Mal, ja, haben wir eine. Ganz stolz und sage, ist es super, dass ich eine Strategie habe. Wenn habt ihr die erstellt, dann bekommt oft eine Antwort, ja, weiß ich jetzt gar nicht, dann wird es schon gefährlich. Oder, ah, die haben wir schon vor 5 Jahren festgelegt, ganz stolz und so nach dem Motto Haken dahinter. Sag, ja, vor 5 Jahren, da hat man aber ganz andere Voraussetzungen. Und dann geht die Diskussion los und dann bin ich natürlich voll ins Fettnäpfchen schon mal gesprungen. Macht es aber auch mit Absicht, dass man überhaupt eine Diskussion ja auch auslösen kann. Und das sind eigentlich oft auch Scheinstrategien, nach denen immer noch gehandelt wird. Und ich brauche heute eine einfache Strategie. Jetzt versuche ich mal, die magischen 3 Strategien kurz zusammenzuzimmern, wenn ich den 3 jetzt so spontan hinbekomme. Einmal brauche ich das Dreamteam, sage ich jetzt mal, um überhaupt eine Strategie zu entwickeln. Jetzt, was ist das Dreamteam? Das ist, haben wir vorher schon angesprochen, Marketing und Vertrieb, die sich immer noch hakeln, sage ich jetzt mal. Und da wird aber einer immer wieder vergessen. Und da weise ich auch im ganzen Kapitel drauf im Buch hin, weil das ist der CDO. Das ist der Chief Digital Officer. Und manchmal gibt's den nicht im Unternehmen, dann ist es eben der IT-Leiter, so kann man es auch sehen. Das ist oft eine ähnliche Position. Und nur diese 3 zusammen können diese ganze Silo-Denke einreißen und in die Müllpresse, sage ich jetzt mal, werfen, weil diese 3 sind enorm wichtig, um eine Strategie überhaupt mal sinnvoll erstellen zu können, die man dann von der Geschäftsführung und so weiter absegnen lässt. Also das erste wäre wichtiger Tipp für Wachstum und Erfolg, eine Dreamteam-Strategie, das Team zusammenstellen. Dann ist es Umsetzungsstrategie und das auch manchmal immer wieder spannend, was man so hört in der Praxis. Da werden sich die tollsten Technologien eingekauft, ganz stolz. Wir haben jetzt 1 Million Euro ausgegeben für die Software und so weiter und so fort. Super. Und dann fragt man, ja, was macht ihr damit? Was ist denn der Nutzen? Dann wird irgendwas, sagen wir, erzählt. Und das ist aber gefährlich, weil dann meistens Vertrieb und Marketing kommen und sagen, ja, mir bringt das nichts, was er da eingekauft hat. Ich muss doch das und das machen, Lead Management, was auch immer. Dann kommt wieder das Argument, ja, wir haben doch die teure Software gekauft, das müsst ihr jetzt mit der abwickeln. Und dann hängt erstmal, ja, sag mal, das Kinn auf dem Tisch. Und dann wird heiß diskutiert, ganz, ganz wichtig ist, erst kommt der Nutzen und dann kommt die Technologie. Das ist eines der wichtigsten strategischen Bausteine, dass ich erst weiß, was will ich, was ist der Nutzen. Und dann suche ich, wer kann es umsetzen, weil wir haben über 10.000 Technologien da draußen. Und da gibt es manchmal auch viel, viel preiswertere, sagen wir, Varianten. Manchmal muss es eine große Lösung sein, aber oft auch kleine Dinge. Und was eine dritte Strategie wäre, wäre einfach mehr in eine Echtzeit-Customer-Experience überzugehen, also sprich dem Kunden ein ganz tolles Nutzenerlebnis auch zu bieten. Das wird immer mehr selbstverständlich. Man wird auch immer mehr mit den ganz Großen wie Amazon und so weiter, sag ich jetzt mal, verglichen. Auch da ist noch Luft nach oben drin. Und da brauche ich eben drei Blockbuster dazu. Das ist einmal als situativer Content, der immer relevant ist für die Zielgruppe, dass ich nicht an der Zielgruppe vorbeigehe. Dann brauche ich dazu noch eine Emotionalität. Also ich muss es irgendwie verpacken. Ich brauche natürlich auch die ganze Digitalisierung. Und die funktioniert eben auch sehr gut mit Emotionalität und den richtigen Social-Media-Kanal. Dann kann ich eine tolle Customer Experience schaffen, wie sie wahrscheinlich noch nie da gewesen ist. Und auch der, ja, das waren jetzt ein paar kleine Beispiele, jetzt nur mal drei Stück. Aber allein mit diesen dreien kann ich schon sehr, sehr viel verändern und ist ein wichtiger Nährboden und auch gleichzeitig Dünger für Wachstum und Erfolg. Und Erfolg hat aber auch nur, wer die drei Buchstaben umsetzt. Das sind T-U-N, also tun. Man muss einfach ins Handeln kommen, sonst wird es auch mit der besten Strategie nichts. Also was bringt die denn, wenn sie in der Schublade liegt oder...
Ja, man plant sich zu Tode. Wie oft sehe ich das? Man macht Strategien, man hat Workshops und dann fehlt entweder die Zeit oder man hat keinen dedizierten Mitarbeiter, der sich irgendwie darum kümmert und dann gibt es doch immer irgendetwas, was wichtiger ist oder gerade mehr brennt. Am Ende hilft alles Reden nichts, man muss halt auch umsetzen.
Richtig, man muss tun. Also das ist die einfachste Formel von allen, die letztendlich unten rauskommt. Aber diese drei kleinen Beispiele, denke ich mal, da kommt jeder schon recht weit, wenn er da mal zumindest drüber nachdenkt.
Ja, ja. Dann, du schreibst viel über Trends. So, jetzt sind wir, da bin ich voll im Game, weil der OMT macht ja seit 7 Jahren eine Online-Marketing-Trends-Umfrage. Du hast, mich würde jetzt mal interessieren, wie du das Thema Trends aktuell siehst. Trend Nummer 1 ist natürlich KI, brauchen wir, glaube ich, nicht drüber reden, aber was erwartet deiner Meinung nach die Medienlandschaft oder Vertriebslandschaft oder ne, keine Ahnung. Ich bin sehr auf deine Meinung gespannt.
Es ist natürlich eine Riesenfrage, die du da stellst, finde ich auch toll. Und du hast gerade gesagt, Medienlandschaft, gehe ich mal speziell vielleicht nur auf die Medienlandschaft ein, sonst wird es zu viel und zu viele Buzzwords wie virtuelle Influencer und solche Geschichten. Vielleicht können wir da nachher noch drauf eingehen. Ich gehe jetzt mal auf drei große Bereiche ein. Das wäre einmal der Wandel im Bereich Lesen, Hören und Sehen. Das betrifft uns nämlich auch alle. Wir merken beim Lesen, die Werbebotschaften, die klassischen, wie wir es noch vor 10 Jahren hatten, die versagen einfach, weil der Nutzen, die Relevanz für die Zielgruppe fehlt. Es einfach zu wenig da, sage ich jetzt mal. Und da kann natürlich die KI, sind wir da bei der KI, eine riesige Unterstützung bieten bei der Erstellung der Formate, also die ganzen Formate anzupassen, kennt jeder. Jetzt bin ich in dem Kanal drin, auf LinkedIn, da muss es noch rüber, auf Insta und so weiter, Facebook, was auch immer. Und die Ausspielung, da kann natürlich die KI extrem viel Zeit und Vorschläge ausarbeiten, auch schon recht gut die Multimedialität, sag ich mal, meistern und zum Erfolg der Zielgruppe führen. Also da wird die KI ganz stark reingreifen in diesen Bereich Lesen, sage ich jetzt mal. Im Bereich Hören, da habe ich gute Nachrichten für dich, Mario. Podcasts sind das goldene Zeitalter, also kann ich mich auch selber an der Nase packen. Wird kaum einer glauben, vor 2, 3 Jahren habe ich fast keinen Podcast gehört. Heute bin ich bei einem Podcast pro Tag, sage ich jetzt mal, immer irgendwie nebenher. Das gehört für mich einfach dazu, beim Frühstück, wo auch immer, mal bewusst einen Podcast zu hören. Man lernt unglaublich viel dazu. Inzwischen hören scheinbar 43% schon Podcasts regelmäßig. Also du hörst da auch gerade zu am anderen Ende. Und wir haben rund 2,5 Millionen Podcasts weltweit schon draußen für rund 2 Milliarden Hörer. Also es ist schon ein Riesenmarkt. Ich denke sogar, dieser Markt wächst noch weiter. Und man sieht ja auch immer mehr Podcasts, gibt's tolle Podcasts. Manche, ja, die gehen relativ schnell wieder rückwärts, sagen wir Podcasts. Also die probieren es mal, aber betreiben es auch einfach vielleicht nicht ernsthaft genug. Was auch ein großer Trend ist beim Bereich Sehen, ist natürlich Video. Denn ein Bild sagt mehr als 1000 Worte und ein Video wieder mehr als 1000 Bilder. Und 82% wollen auch schon Videos von ihrer Marke sehen. Also die fordern das, die Zielgruppe, und das ist fast fahrlässig, wenn ich keine regelmäßigen Videos erstelle. Und man hat auch viel, viel mehr Shares über Videos als über rein Bild und Text. Da ist natürlich wichtig beim Video, dass ich zum Beispiel einen Untertitel einbaue. Das war vor 4, 5 Jahren, hat man das noch gar nicht so gesehen, dass immer irgendwelche Texte mitlaufen. Das liegt eben daran, weil die meisten hören das Ganze still. Die haben das nebenher offen, wenn sie da mal kurz reingehen. Und das ist auch ein Riesentrend bei den Videos. Und wichtig ist vor allem, der Mix von diesen ganzen Formaten, das zu kombinieren und Multichannel zu verpacken. So sind auch die ganzen Algorithmen ausgelegt bei LinkedIn. Ich muss mal ein Video machen, ich muss mal eine Umfrage machen, mal einen Textbeitrag. Also dieser Mix macht es letztendlich auch aus diesen Medien. Und innerhalb dieser Medien ist ein großer Trend dieser vergängliche Content. Man kennt es von damals, von Snapchat war das eine recht große Sache. Oder in WhatsApp sind auch diese Dinge manchmal drin, die dann wieder plötzlich weg sind nach einer bestimmten Zeit. Das ist ein großer Trend. Natürlich Authentizität ist ein Trend, dass das Ganze authentisch sein muss. Ich brauche nicht immer nur geschminkt als für die Kamera zu treten. Ich habe mich jetzt zwar auch rasiert, aber das hätte ich jetzt sowieso gemacht für deinen Podcast, Mario, und geschaut, dass die Haare einigermaßen sitzen, aber man braucht es nicht übertreiben, sage
ich jetzt mal. Ich habe mich nicht rasiert.
Ich sehe es gar nicht, es ist ja so ein kleines Vorschaubild. Ein großer Trend ist auch die Be-Real-Sache, also einfach authentisch sein. Virtuelle Influencer als Markenbotschafter ist jetzt ein Trend, der jetzt erst kommt. Also ist noch nicht Trend, aber ist für mich einer der mit am stärksten wachsenden Trends.
Ja, ist spannend. Also in unserer Trendumfrage kam relativ deutlich raus, also ich kann vielleicht mal so einen kleinen, ich spoiler mal, ich habe die Trendsumfrage jetzt im 7. Jahr, wir haben die ein bisschen aufgebohrt und ich habe tatsächlich für mich entschieden, ich habe die ganze Zeit nach einem coolen Keynote-Thema gesucht und habe gedacht, ich möchte eigentlich ein Thema haben, ähnlich wie Grüße gehen raus an Philipp Westermeier von der OMR, der ja immer das Thema The State of the German Internet jedes Jahr quasi neu aufrollt. Also ist immer das gleiche Thema, aber er rollt es immer neu auf. Und ich habe nach einem ähnlichen Thema gesucht und ich habe mich dafür entschieden, die Online-Marketing-Trends als Thema zu nehmen, weil die verändern sich ja auch andauernd. Ich meine, das Schöne ist, bei so einer Keynote kann man natürlich darüber reden, was ist Trend, was ist eine Enttäuschung als Trend und was sollte ein Trend sein, obwohl es noch keiner ist oder in den Köpfen der Wahrnehmung der Leute noch nicht drin ist. Und da könnte ich jetzt viel vorwegnehmen. Ich könnte jetzt auch einfach sagen, kommt alle zur Konferenz, weil ich werde dieses Jahr mit der Keynote dort den Start machen. Aber ich gehe da vor allem auch branchenfremd rein. Also ich werde jetzt am 1.3. bin ich, da ist der Podcast hier, wie gesagt, noch nicht online, 29.2. und 1.3. ist ja direkt hintereinander. Da bin ich in Stuttgart beim New Food Festival, wo ich dann halt ein bisschen auf die Trends der Medienbranche oder Online-Marketing, aber dann ein bisschen bezogen auf den Food-Bereich. Und mal gucken, es gibt noch ein paar andere Termine in dem Jahr, könnt ihr einfach mal bei mir auf der Seite vorbeischauen, einfach mal meinen Namen googeln, dann findet ihr das schon zu der Keynote. Aber ich finde das total spannend, weil sich ja diese Trends auch entwickeln. Unsere Umfrage machen wir mittlerweile fortlaufend, nicht nur einmal im Jahr, sondern es ist eine fortlaufende Umfrage, sodass wir auch quartalsweise oder halbjährlich mal gucken können, ob Trends sich entwickeln. Weil wir haben ja gesehen, KI ist im November gekommen. Da hat im Dezember das noch keiner als, also es gab schon ein paar, die das als Trend gesehen haben, aber es war noch nicht so im Hype. Im Januar sah das ganz anders aus. Im Februar noch extremer. Da hat man halt relativ schnell verzogene Sichtweisen auf dieses Thema. Deswegen wollen wir das eher so fortlaufend anschauen. Du hast ein paar interessante Punkte genannt, die sehe ich auch. Bei uns ist ein bisschen rausgekommen, klar, KI auf Nummer 1. Das zweite Thema war Marketing-Automation. Also sich viel mehr mit Automation beschäftigen, effizienter zu werden, triggerbasierter zu arbeiten, also verhaltensbasierter zu arbeiten. Das war ein Thema, was weit weg war von KI, aber immer noch einen deutlichen Abstand hatte von dem ganzen Rest. Dann kam das ganze Thema Short-Videos, also dieses, was du auch angesprochen hast, auch teilweise Sachen, die nur kurz zu sehen sind und dann halt auch wieder verschwinden. Also da deckt sich ein bisschen was. Finde das sehr spannend, aber kann man sich sehr viel mit beschäftigen, wobei ich immer sage, Trends sind cool, aber bleibt bitte auch bei den Basics. Gell? Wenn ihr die Basics umsetzt, nicht jedem Trend hinterherhächeln, sondern erstmal die Basics umsetzen, dann seid ihr wahrscheinlich schon besser als 90% da draußen, weil die machen nämlich gar nichts. Ganz, ganz, ganz spannendes Thema. Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich glaube, mit Trends sollte man sich beschäftigen, wenn die Basics stimmen.
Ja, auf jeden Fall. Wenn ich jetzt einen Trend umsetze und habe die Basics nicht, das ist wie wenn ich ein Kartenhaus versuche, oben die letzten zwei Karten aufzutürmen, das funktioniert ja gar nicht. Also die sind ganz wichtig. Was mir jetzt noch ganz spontan einfällt, weil du auch Video gesagt hast, die Live-Videos, habe ich festgestellt, die sind ein enormer Trend gerade. Kurze Live-Videos funktioniert richtig, richtig gut und wird noch
ja, da, mehr Trend. Ja, da glaube ich tatsächlich, das sehe ich auch, aber da glaube ich tatsächlich ähnlich wie bei Clubhouse damals, dass dieses Live-Format nicht lange bleiben wird. Weil wir sind mittlerweile in einer On-Demand-Gesellschaft. Das muss man halt ganz klar sagen. Mit Netflix, mit Dings und so weiter. Wir gucken die Tagesschau nicht mehr um 20 Uhr, sondern wir gucken sie auf YouTube 2 Stunden später. Also ich gucke sie dann, wenn die Kinder im Bett sind. Und das ist dann halt bei mir irgendwie um 8:30, 9:00, weil um 20 Uhr ist bei mir Halligalli zu Hause. Da muss ich, keine Ahnung, die Kinder überzeugen, ins Bett zu gehen. Also da kann ich keine Tagesschau gucken und Amazon Prime und was es da alles gibt. Ich habe auch Podcast. Ich meine, das ist ja auch ein Thema, das hören wir nicht live. Und deswegen habe ich damals bei Clubhouse, für manche von euch mögen sich noch erinnern, war ein Mega-Hype, ging voll durch die Decke. Wir haben auch unser Format dort gemacht, aber am Ende ist es auch extrem wieder abgestorben. Also ich sage nicht, dass es komplett tot ist. Also es gibt immer noch Leute. Ich gucke ab und zu mal rein, ob da noch was los ist. Es ist natürlich viel, viel im einstelligen Prozentsatz zu der Hype-Phase, aber es gibt immer noch ein paar Formate dort. Ich glaube aber, dass das die Live-Formate, ich zum Beispiel habe für mich entschieden, ja, unsere Webinare machen wir weiterhin live, aber nur, weil wir sie ja eh on demand zur Verfügung stellen wollen in unserer Datenbank. Ich würde aber zum Beispiel LinkedIn live, was ich ja auch nutzen kann, live und dann im Feed weiterhin anbieten kann, das ist mir schon, da ist mir der Live-Faktor schon fast zu groß. Deswegen habe ich mich, also auch dieses Live-Verkauf-Fernsehen, was jetzt so aus Asien hier rüber schwappt, so immer mehr, habe ich das Gefühl, wow, ich glaube, dass dafür ein Markt da ist. Ich glaube auch, dass er groß genug ist, um das zu verfolgen. Aber ich glaube nicht, dass das Live-Thema langfristig ganz vorne bleibt. Weil wir sind einfach viel zu hektisch. Wir sind haben zu viel zu tun, zu viele Nebengeräusche und wir brauchen Inhalte dann, wenn sie in unser Leben passen und nicht unser Leben zu sehr auf die Live-Inhalte ausrichten. Das ist meine Meinung. Deswegen, ich sehe den Trend auch, aber ich glaube, er wird nicht lange da bleiben. Und ich würde, vielleicht verbrenne ich mir die Finger, aber ich würde aktuell nicht darauf setzen, sprich meine Ressourcen dafür benutzen. Würde ich lieber den kurzen Trend verpassen, aber das On-Demand-Thema weiter anbieten, weil ich glaube, dass das langfristiger ist.
Also ich denke auch, ja, Clubhouse ist ein super Beispiel, aber das habe ich auch mal in einem anderen Buch geschrieben als Negativbeispiel, dass man eben nicht auf diese Trends setzen soll. Und bei den Live-Videos wird es sein, Podcast höre ich auch selten live. Die höre ich ja meistens offline. Und von dem her, so soll es schlechter sein, wenn es jetzt offline ist. Okay, live hat immer noch einen Ticken mehr Reiz, aber ich habe gar nicht die Zeit, um diesen Reiz, sagen wir mal, auszukosten, weil ich nicht gerade dann Zeit habe, wenn es eben live ist. Deshalb höre ich 99% meiner gesamten oder 99,5%, was auch immer, meiner auch gesamten, ja, alles on demand. Also das von dem her
deckt ja, sich. Ich finde das auch spannend. Also wenn wir unsere Webinare vermarkten an irgendwelche Agenturen, dann werden wir ganz häufig gefragt, wie viele Leute sind denn live dabei? Sag ich, live dabei? 40-50%, mehr sind es nicht. Die Leute wissen ja schon, dass wir das on demand hinstellen. Die melden sich an, damit sie die E-Mail bekommen, wann die Aufzeichnung online geht. Die versuchen gar nicht live dabei zu sein, sondern die wissen, wir werden informiert. Es gibt natürlich 40%, die das noch machen, aber wenn mich dann jemand anspricht, sagt, das ist total egal, wie viel bei uns live dabei sind, weil die Musik spielt eigentlich bei uns im Nachgang. Also die Leute, wir haben 40%, die live dabei sind, vielleicht mal 50%, aber wahrscheinlich haben wir 130-140% der Anmeldungen, also deutlich mehr als die Anmeldewerte, die sich das im Nachgang bei uns anschauen. Sprich, das ist eigentlich noch viel interessanter und das spricht alles dafür, dass dieses Live-Format, ja, man kann kurzfristig bestimmt da ein paar low-hanging fruits mit absahnen. Ja, ich glaube, Leute, die sich da gut reinsetzen, gut aufgestellt sind, die vielleicht schon irgendwie aus dem Bereich kommen, wo live ein Thema auch früher war, keine Ahnung, Leute, die aus dem Fernsehen kommen oder wie auch immer, kann ich mir vorstellen, dass das irgendwo auch gut funktionieren kann und auch zeitweise einen Schub geben kann. Da ich sehr langfristig denke in all meinen Formaten, habe ich für mich entschieden, Live-Formate, außer die ich eh online, die on-demand nutzen möchte, sehe ich nicht. Ich habe zum Beispiel bei Clubhouse ein paar Folgen gemacht für einen Podcast. Da war ja, glaube ich, sogar mit AGBs verboten, dass man Sachen aufnehmen darf von Clubhouse. Ich habe es halt trotzdem gemacht, indem ich meinen Podcast in Clubhouse live gespielt habe, parallel aber hier Riverside auf hatte, oder damals hieß das Tool anders, was ich genutzt habe, und habe den Podcast parallel aufgenommen und halt Montag ein paar Wochen später dann online gestellt. So habe ich Content Recycling betrieben mit meinen Clubhouse-Format, nicht mit allen, aber mit ein paar. Da war es mir total egal, ob das verboten ist oder nicht, aber das habe ich für eine gute Lösung empfunden. Dann kann man das Live-Format auch mitnehmen, solange man den Inhalt dann auch konservieren kann. Ich habe noch eine Frage für dich zum Schluss. Ich komme nochmal zu dem Thema KI und ich habe irgendwo letztens etwas über KI-Agents gelesen. Jetzt würde ich dich gerne mal fragen, ich lese die Frage einfach mal ab. Klingen KI-Agents für dich eher nach Science-Fiction oder realistischer Zukunftsvision? Ich habe nämlich mitbekommen, dass du darüber auch geschrieben hast.
Ja, ist ein total interessantes Thema. Und ich sage, nun ja, ohne KI-Agents fährt ein autonomes Auto keine 10 Meter weit, dann knallt es nämlich irgendwo gegen die Wand. Und wir legen
wollen wir vielleicht also mal schon kurz erklären, was ein KI-Agent ist?
Also es gibt verschiedene KI-Agents. Es gibt welche, die sind quasi hidden, wie in einem autonomen Auto, die entscheiden, ja, soll ich jetzt nach links oder rechts fahren? Ist da ein Mensch gerade auf der Straße, muss ich bremsen und so weiter? Also da entscheidet komplett dieser KI-Agent über das Fahrverhalten vom Auto. Und die sind schon bei autonomen Autos, wie in einem Tesla, was auch immer, sind die schon, sagen wir, aktiv. Wir legen da mehr oder weniger unser Leben in KI-Hände. Gibt es auch andere KI-Agents, also in Form von Avataren, das erkläre ich mal nachher. Aber vielleicht zunächst nochmal ein weiterer Schritt zum Wandel vom Internet of Things, also vom Internet der Dinge, das, was wir auch gerade im Moment haben, zum Internet of Think. Das ist auch eine ganz neue Sache. Das ist nämlich eine Technologie, die denkt, bevor du denkst. Das heißt, es sind quasi diese Agents, die überall eingesetzt werden. Also die lösen Probleme, bevor überhaupt das Problem entsteht. So ist diese Grundtheorie bei diesen Agents auch oft verankert. Und jetzt mache ich mal ein Beispiel aus dem Alltag. Das ist jetzt fiktiv. Vielleicht hört ja ein Startup zu, hat eine kleine coole Idee. Jetzt bekommst du langsam Hunger bei dem Podcast, aber du merkst ihn noch gar nicht so richtig im Podcast und plötzlich klingelt es an den Hunger und plötzlich klingelt es an der Tür und der Pizzabote steht da. Allerdings, was ist denn jetzt passiert? Ach ja, stimmt, ich habe dem Agent die Freiheit gegeben, für mich eine Pizza zu bestellen, wenn mein Hunger kommt. Und jetzt sagst du gleich am anderen Ende, ja, woher soll der das wissen? Das ist ganz einfach. Du trägst da wahrscheinlich eine Smartwatch und die kann zum Beispiel deinen Blutzucker messen. Und dann kann man hochrechnen, wenn du nach hoher Wahrscheinlichkeit Hunger bekommst. Die Zutaten von dir sind auch schon bekannt. Die hast du einem Agent freigegeben. Und wenn er mal dir eine blöde Pizza bestellt, dann gibst du den mit einem Rüffel deinem Agent und sagst du, nächstes Mal keine Sardellen auf die Pizza. Dann werden nie mehr Sardellen auf deiner Pizza landen. Und so kann man das Ganze jetzt mal, sag mal, verfeinern. Also du gibst dem sozusagen Freiheiten über einen bestimmten Lebensbereich von dir und dieser Agent marschiert los und macht gewisse Dinge. Und fast jeder von uns hat schon mal einen Agent beauftragt. Das ist das einfachste, ganz primitiver Agent wäre eBay. Da gebe ich auch komplette Geschäftsprozesse frei. Der verhandelt ja einen rechtsgültigen Vertrag über ein Produkt aus deinem Bereich und verkauft es über diese Plattform. Und dann gibt es natürlich auch Hidden Agents. Das habe ich jetzt auch beim Buch schon rausgefunden. Das sind quasi komplette Avatare. Die sind schon im Alltag angekommen und die verhandeln bei manchen großen Unternehmen schon Aufträge unter 100.000 Euro. Die werden komplett über diese Agents verhandelt. Das sind quasi hochkomplexe Avatare schon, die, und wenn du mit so einem verhandelst, hast du eigentlich keine Chance. Also ich natürlich auch nicht, weil die wissen alles. Die holen sich kurz den Rohstoffpreis. Wenn man sagt, ja, wir müssen Preiserhöhung machen, 3%, weil der Ölpreis gestiegen ist, dann sagt er, du, aber gerade in den letzten 12 Stunden ist er 18% gefallen. Ist aber interessant, wieso du dann mehr Geld haben willst. Also da sieht man kein Land, wenn man mit so einem verhandelt. Und es wird schon in der Praxis eingesetzt. Und was auch ein schönes Beispiel ist, was man dann aber wieder sieht, sind virtuelle Influencers, wie nenne ich jetzt mal die Lil Mekela. Wenn man bei der auf Instagram auf ihr Profil geht, ist ganz interessant, also ihren eigenen Zugang. Sie ist ein 19 Jahre alter Bot aus L.A., und die macht schon Millionen Umsätze, diese Lil Mekela. Und ein anderes Beispiel, was bei uns nicht bekannt ist, aber ein schönes Beispiel ist die Hatsune Miku. Das ist eher in Japan. Die hat 170.000 Videos draußen, muss man sich mal vorstellen, und Millionen Bilder. Auch sie macht Millionenumsätze und insgesamt sind diese Agents und Influencer, die virtuell schon existieren, ein Milliardenmarkt. Also ein Riesenmarkt, der gerade wächst, der schon da ist. Und ich sage, da ist dieser Science Fiction, ist eigentlich schon längst da. Und im Buch habe ich sogar ein Kapitel über den richtigen Umgang mit virtuellen Influencern. Das klingt jetzt ziemlich abgedreht, sage ich jetzt mal. Wie kann ich den finden? Wie kann ich den als Markenbotschafter einsetzen und so weiter? Und letztendlich geht es da alles um Marketingstrategien, auch für die Zukunft, die aber jetzt schon ins Handeln kommen. Jeder kennt ja B2B oder Business to Consumer, B2C. Jetzt haben wir noch ein B2A, also das ist quasi Business to Avatar. Das klingt jetzt auch ziemlich abgedreht, aber das sind auch schon reale Dinge, die draußen sind. Die können zum Beispiel Umsätze verdoppeln, diese Avatare. Und es ist ein Riesenwachstum. Und es ist einfach wichtig, dass man diese Themen mal schon jetzt gehört hat, sich damit befasst. Das habe ich jetzt auch alles mal in dem Buch komplett versucht zusammenzufassen. Es waren viele tausend Seiten, die ich studieren durfte und hunderte Studien. Also ich bin da fast manchmal, war wie in so einer Bubble drin gewesen, einer ganz anderen Welt. Aber es war total interessant. Man muss einfach mal wissen, was da kommt, dass man keine kalte Dusche mal irgendwann bekommt. Und wenn ich weiß, dass eine kalte Dusche kommt, dann gehe ich vorher in die Sauna, dann macht es mir gar nichts mehr aus, also dann bin ich darauf vorbereitet. Das wäre so, wie wir jetzt über viele Jahrzehnte schon die KI im Hintergrund haben, die keiner wahrgenommen hat und jetzt plötzlich sind viele überfordert, weil plötzlich ist die KI da, die ist nicht plötzlich da. Die ist mit vielen 100 Milliarden Dollar, Euro entwickelt seit Jahrzehnten und ist jetzt plötzlich auf den Markt gekommen. Was heißt plötzlich, es war nur eine Frage der Zeit und nach der KI kommt jetzt die KK, also die künstliche Kreativität, immer mehr ins Rollen. Erleben wir gerade im Moment, sind auch so die ersten zarten Pflänzchen, die da draußen sind, schon sehr, sehr gut. Das wird die nächste große Revolution sein. Da steckt natürlich auch KI wieder im Hintergrund mit dahinter. Und das sind alles so Dinge, die ich jetzt, sage ich mal, schon mitnehmen kann. Weil ich habe so oft in meinem, ja, jetzt 30 Jahren Marketing erlebt. Damals habe ich angefangen, vor vielleicht 25, 30 Jahren, da durfte ich die ersten Websites verkaufen. Also wir waren eine hochspezialisierte Agentur, die Websites macht. Das hat vor 25 Jahren kein Mensch interessiert. Ich bin in die Firmen rein, habe gesagt, ah, wir können Websites, da gibt's Internet, was ganz Neues. Da haben die mir gesagt, wir haben BTX, das reicht, wir sind schon recht fortschrittlich. Das waren damals so die Standardantworten. Ich habe mir jedes Mal eine blutige Nase geholt, bis zum Glück die ersten Kunden dann doch angesprochen wurden und auch es dann toll fanden und das mitentwickelt haben. Und das Gleiche, Ähnliche habe ich dann wieder erlebt im Bereich Social Media. Da ging es dann auch immer, ah, Social Media im B2B, hör mir auf, so ein Quatsch, wir auf Facebook nie und nimmer machen wir sowas. Und was kam, alle sind sie auf Social Media, heute LinkedIn sowieso, hat sich wahnsinnig entwickelt, da war es ähnlich und jetzt erlebe ich so ein bisschen auch mit diesen KI-Agents, da sagt jeder, was soll denn das, das gibt's doch gar nicht, die sind schon längst da und darum geht's einfach in diesem Buch darauf hinzuweisen, es ist kein Science-Fiction, was da drin steht, sondern es sind sehr, sehr realistische Dinge, die schon aus der Praxis kommen, es sind Prognosen bis ins Jahr 2030, um sich auf diese kalte Dusche gut vorzubereiten und man kann es wie einen Saunabesuch betrachten, dann macht mir das nachher nicht mehr viel aus, ich habe es schon mal gehört, bin darauf vorbereitet und bin dann nicht nachher schockiert, wenn da wieder irgendwas plötzlich hochpoppt, boah, da gibt's Avatare, die verhandeln schon Preise, ja, das gibt's schon jetzt, deshalb ja, ist das Ganze so entstanden.
Spannender Ausflug zu dem Thema. Ich musste gerade so ein, zwei Sachen dabei bedenken. Also erstmal, ich fand das interessant mit dem Hungerbeispiel. Wir haben jetzt gerade 11.30 Uhr bei der Aufnahme. Ich wollte morgen laufen. Also ich glaube, wenn eine KI erkennen würde, was ich gerade für einen Hunger habe, würde ein ganzes Buffet vor der Tür stehen.
Da klingelt es gleich, Mario.
Ich finde die Idee echt nicht schlecht. Nein, aber coole viele Beispiele. Ich bin gespannt, wo sich das Ganze noch hinentwickelt. Olaf, vielen lieben Dank für deine Zeit. Ich wünsche dir viel Erfolg bei der Vermarktung des Buches. Also wir werden gerne einen Link zu dem Buch auch in die Shownotes packen, wenn du ihn mir zuschickst. Ja, weiterhin viel Erfolg dabei, Marketing und Vertrieb enger zusammenzuführen. Wir können es alle gebrauchen, wenn sich Leute dafür einsetzen. Ich meine, wir haben vor Jahren schon Webinare gemacht zum Thema Smarketing, also wie man Marketing und Vertrieb irgendwie zusammenführen kann. Oder Sales und Marketing dann in dem Fall, deswegen ja das S. Wie man das zusammenführen kann. Ich glaube, dass wir nicht aufhören sollten, daran zu arbeiten, dass wir immer weiter dafür sensibilisieren sollten, dass es eher ein Miteinander als ein Gegeneinander sein sollte. Das wird sich nicht von heute auf morgen ändern, aber wenn wir nicht irgendwann damit anfangen. Man merkt schon, dass es immer mehr Beispiele im Netz gibt, oder im Netz, im Umfeld gibt, die immer mehr da zusammenarbeiten. Und ich glaube, das ist ein Weg, den sollten wir alle weiter bestreiten und versuchen, weiter voranzutreiben. In diesem Sinne, Olaf, vielen, vielen Dank. Ich habe vielleicht noch zum Abschluss einen kleinen Hinweis für alle Hörer. Ich weise ja immer mal wieder darauf hin, wenn wir irgendwo coole Formate haben, schaut mal bitte vorbei bei unserem Webinarbereich. Wir haben sehr, sehr viele neue Webinare online gestellt. Das ging jetzt in kürzester Zeit, sind da ein paar mehr online gegangen. Ich will auch mal einen zusätzlichen Sonderhinweis auf unsere Friday Insights geben. Also wir haben so ein neues Webinarformat, das läuft jetzt seit Februar. Das ist jeden Monat einmal, wo wir Panel-Diskussionen zu unterschiedlichen Toolbereichen machen. Da sind jetzt mehrere Termine schon online gestellt worden. Einmal geht es um ERP-Systeme, einmal um CMS-Systeme. Da könnt ihr auch, wenn ihr Teilnehmer seid, Fragen einreichen, wenn euch irgendwas gerade besonders interessiert, weil ihr gerade ein ERP-System sucht oder weil ihr ein CMS sucht, könnt ihr konkret eure Fragen einreichen und die werden von unterschiedlichen Tool-Anbietern beantwortet. Natürlich immer auch ein bisschen Blick aus deren Erfahrung, was ich aber für sehr werthaltig empfinde. Schaut da mal rein. Kostet nichts, aber wie ich immer schön sage, die Zeit ist nicht umsonst. Also wenn sich jemand mit dem Thema beschäftigt, ist das ein wirklich gutes Format. Ja, so viel von meiner Seite. Wir sind raus. Danke, Olaf, an dich nochmal und bis demnächst. Ciao, ciao.
Vielen Dank, Mario.